Er war kein Stratege, kein Ästhet oder Künstler am Ball. Er spielte eher rustikal und aus dem Bauch heraus. Ein Instinktspieler, der aber immer da war, als es wirklich zählte. Und so sorgte Helmut Rahn dafür, dass ein ganzes Land den Atem anhielt, als er aus dem Hintergrund kam, um ein Tor für die Ewigkeit zu schießen.
Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen!
Aus dem Hintergrund, das war seine Lebensmetapher, denn Helmut Rahn kam fast immer aus dem Hintergrund. Als Spieler, aber auch als Mensch. Und so wurde er zum Symbol für den Aufbruch eines Landes, ohne je der gewesen zu sein, der sich danach gedrängt hätte. Das ist die Geschichte von Helmut Rahn, dem Mann, der Deutschland zum ersten WM-Titel schoss und daran fast zerbrach.
Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Wankdorfstadion Bern am 4. Juli 1954. Unaufhörlich prasselt der Regen auf den Platz. Die Zuschauer komplett durchnässt, aber fasziniert von diesem Spiel.
Keiner wankt, die könnten sie auch.
WM-Finale, Deutschland gegen Ungarn, David gegen Goliath, 60.000 Menschen im Stadion, Millionen an den Radiogeräten. Nach 10 Minuten steht's aus Sicht der Deutschen schon 0-2 gegen die goldene Elf um Puskás, Hidikuti und Coxish. Doch sie kommen tatsächlich zurück ins Spiel. Morlock trifft, dann Helmut Rahn. 2-2 steht's in diesem Spiel, das zum Mythos wird. Und dann die 84. Minute und Radiokommentator Herbert Zimmermann wird laut.
Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Helmut Rahn kommt an den Ball, täuscht, legt sich den Ball auf links und dann...
Rahn schießt, Tor, 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 Tor!
Der Ball zischt über den nassen Rasen und schlägt flach im ungarischen Tor ein. 3-2 für Deutschland. Herbert Zimmermanns Stimme überschlägt sich und ein ganzes Land schreit mit.
Tor für Deutschland! Deutschland ist Weltmeister!
Und Helmut Rahn wird zum Helden einer Nation und der einfache Junge aus dem Ruhrpott zum Symbol eines Neuanfangs für ein ganzes Land. Die Legende besagt, dass kurz vor dem Finale von Bern in einer Kneipe im Ruhrgebiet ein Gast lauthals verkündet:
Ich sag dir, wenn der Rahn heute 2 Tore macht, schmeiß ich eine Runde.
Woraufhin sein Nebenmann nur breit grinst und meint: Wenn er das schafft, dann mach ich das. Angeblich soll dieser Mann, also der Zweite, der Bruder von Helmut Rahn gewesen sein. Ob die Geschichte wirklich stimmt, ist nicht zweifelsfrei verbrieft. Aber verbrieft ist, dass an diesem Abend nach dem Finale ganz viel Bier ausgeschenkt wurde. Nicht nur im Ruhrpott, sondern in ganz Deutschland. Vor allem zu Ehren von Helmut Rahn, der in diesem Moment auf dem Höhepunkt seines Lebens, aber gleichzeitig auch vor dem schwierigsten Teil seines Lebens stand. Jahre später sagte er selbst rückblickend:
Mit dem dritten Tor fing die ganze Scheiße an.
Denn dieses Tor, dieser kollektive nationale Glücksmoment, dieser Siegtreffer gegen Ungarn, dieser Schuss aus dem Hintergrund, hatte Helmut Rahn dahin katapultiert, wo er nie sein wollte. Eben raus aus dem Hintergrund, hinein ins grelle Scheinwerferlicht, in dem er plötzlich nicht mehr nur Helmut Rahn aus Essens Arbeitermilieu war. Der einfache Kerl, der seine Mutter durch den Regen zum Einkaufen fuhr und der in seiner Stammkneipe gerne mal ein Bier trank, der sich einfach nur so geben wollte, wie er immer war. Helmut Rahn wurde 1929 in Essen-Katernberg geboren, wuchs mit Vater, Mutter und 4 Brüdern in einfachsten Verhältnissen auf, in einer Zechensiedlung, die die Leute die Kolonie nannten. In einer Zeit, die von Armut, Krieg und Unsicherheit geprägt war. Fußball lernte und spielte er auf der Straße bzw. in einem kleinen Wäldchen in der Nähe ihrer Kolonie. Im Busch, so wurde es genannt. Und Helmut nannten sie nur Köttel, das ist Ruhrpott-Slang für der Kleine. Und von dem war schon ziemlich schnell klar, dass er fußballerisch auf jeden Fall mal ein Großer werden könnte, denn Helmut Rahn, der war talentiert, der war schnell, der war schussstark, durchsetzungsfähig, torgefährlich und das ließen sich seine frühen Vereine schon ein bisschen was kosten.
Ich habe das erste Gehalt bezogen in Sportbund Katernberg, da lag der Vertrag bei 160 Mark, dann machte ich den Wechsel zu Rot-Weiß Essen. Der wurde dann aufgestockt und dann bekam ich den Höchstvertrag 320 Mark.
Das erzählte Rahn später selbst im WDR und sein Talent auf Rechtsaußen sprach sich rum. Erst bis zu Rot-Weiß Essen und dann sogar bis nach Argentinien. 1951 bot ein südamerikanischer Club ihm 150.000 Mark für seine Dienste. Doch Rahn lehnte ab, auf Anraten von Bundestrainer Sepp Herberger übrigens und um seine Nationalmannschaftskarriere nicht zu gefährden.
Ich weiß, die Weltmeisterschaft stand vor der Tür und wurde dann von Herberger in Empfang genommen. Dann habe ich ihn das alle unterbreitet. Da sagte er, was willst du da drüben? Du wirst auch hier deine Karriere machen.
Spieler, die im Ausland mit Fußball richtig Geld verdienten, wollte der DFB damals nämlich nicht in seiner Nationalmannschaft haben. Spieler müssen Amateure sein, so lautete die strikte Devise der Verbandsbosse damals. Und dem fügte Rahn sich dann auch. Aber ansonsten war er eher stur, kein einfacher Typ. Das gab er im WDR auch selbst zu.
Ich war praktisch kein Mannschaftsspieler, sondern ein Einzelgänger.
Der alles aber eben nicht geführt werden wollte. Rahn wollte und musste in Ruhe gelassen werden, um seine Klasse entfalten zu können. Und dann ging er den geraden Weg. Umwege kannte er nicht. Er entschied nicht strategisch, sondern eigentlich immer aus dem Bauch heraus intuitiv. Auf dem Platz zahlte sich das aus. Im Leben leider nicht immer. Nationaltrainer Herberger gefiel das zwar nicht, aber er ertrug es, weil er wusste, den Rahn und seine Tore, die brauche ich. Und er überlegte sich einen cleveren Schachzug, um den als schwierig und wegen seiner direkten Art auch als unbequem geltenden Rahn möglichst im Zaum zu halten. Und so legte er ihn bei der Nationalmannschaft mit Kapitän Fritz Walter auf ein Zimmer. Der ruhige und strukturierte Walter und der ungleich chaotischere Rahn. Die Stimmungskanone mit dem Schalk im Nacken. Das befruchtete sich tatsächlich gegenseitig. Vor allem eben bei der WM 1954. Im ersten Spiel gegen die Türkei. Da saß Rahn zwar nur auf der Bank, kam also auch da aus dem Hintergrund, blühte dann aber schnell auf. Tore in der Vorrunde gegen Ungarn, gegen Jugoslawien, gegen Österreich und dann eben doppelt im Finale von Bern.
Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern.
Und Rahn war der Mann mit dem goldenen Fuß, so wurde er genannt, der Volksheld. Der Rahn aber gar nicht sein wollte. Er wollte einfach nur Fußball spielen, Bier trinken, nicht vor Mikrofone gezerrt werden oder in Sonntagsanzügen für Pressefotos posieren. Rahn war nie der große Redner, nie der Selbstdarsteller. Er fühlte sich wohl unter seinesgleichen. In der Kabine, im Mannschaftshotel, in seiner Stammkneipe. Dort war er der Spaßmacher, der Witzbold mit dem Ruhrpott-Charme, der ruppigen Herzlichkeit. Aber er wollte das nicht in der Öffentlichkeit sein. Da zog er den Hintergrund eher vor. Alles andere war ihm fremd und viel zu grell. Im Licht der Kameras, da wirkte er deshalb auch oft wie ein Spieler auf der falschen Position. Verletzlich, unsicher. Er war einfach ein Typ, der für den großen Ruhm überhaupt nicht gemacht war. Der einfach nur in Ruhe gelassen werden wollte. Aber das wurde er natürlich nicht. Selbst in der Kneipe nicht. Immer wieder rief ihm einer zu: Hey Helmut, erzähl mich das Tor. Ja, und Helmut erzählte dann und dazu gab's Pilz. Immer wieder und wohl auch ein paar Mal zu oft. Und das führte dann dahin, wohin es natürlich führen musste, zu immer mehr Alkohol. Auch als Mittel, um den erhöhten Ansprüchen der Öffentlichkeit an seine Person gerecht werden zu können. Diesen überdimensionalen Triumph und seine Folgen verarbeiten zu können, was er nie richtig schaffte, mit dem er komplett überfordert war. Rahn wurde launischer, unberechenbarer, immer wieder fiel er aus der Rolle. Alkohol am Steuer, Rangeleien mit Polizisten, kurzzeitig Gefängnis, alles Ausdruck davon, dass er mit dem Ball einfach besser klarkam als mit sich selbst. Trotzdem oder genau deshalb nominierte Herberger ihn auch für die Weltmeisterschaft 1958 in Schweden. Er glaubte an Rahn, hielt ihm die Treue und Rahn zahlte das Vertrauen auf dem Platz auch zurück. Er lieferte wieder, schoss 4 Tore und führte die DFB-Elf ins Halbfinale, wo dann nach einem hitzigen Spiel gegen Schweden allerdings Endstation war. Deutschland wurde am Ende WM-Vierter und Rahn mit seinen Leistungen erneut einer der besten deutschen Spieler. Doch es sollte sein letztes sportliches Hurra bleiben. Rahn war natürlich auch älter geworden. Er durchlitt Verletzungen und damit zusammenhängende Formtiefs. Und seine Disziplinprobleme wurden immer größer, weil auch der Alkohol weiter ein Thema blieb. Der Held von gestern war zwar trotzdem immer noch beliebt, aber er war eben nicht mehr unantastbar. 1959 verließ Rahn dann Rot-Weiß Essen. Er wechselte zum 1. FC Köln, doch auch dort wurde er nicht mehr richtig glücklich und zog nach nur einem Jahr weiter in die Niederlande zu Twente Enschede. Und dort verdiente er erstmals richtig Geld.
Man soll, wenn man Fußball spielen kann, letzten Endes auch dahin gehen, wo man etwas Geld verdient. Und ich glaube, das wird mir keine von meinen Kameraden verübel nehmen.
Er konnte dort auch sein Können zeigen, zerriss aber mit dem Wechsel ins Ausland das Band zu seinem langjährigen Förderer Herberger, der ihn, seinen Kapitän damals, dann für die Nationalmannschaft und die WM 1962 nicht mehr berücksichtigte. Inwieweit das zusammenhängt, ist nicht genau verbrieft, aber Rahn verfiel in der Zeit danach wieder mehr dem Alkohol, wurde erwischt, wie er seine Söhne betrunken zur Schule fuhr und landete wieder kurz im Gefängnis. Aber er wollte es sportlich nochmal wissen. Sein Ziel war die neu gegründete Bundesliga.
Der deutsche Fußball hat sich zu einem Wagnis bekannt. Jetzt muss er das Wagnis bestehen.
1963 gab er ein überraschendes Comeback beim MSV Duisburg und schrieb Geschichte, wenn auch zweifelhaft, als erster Spieler, der in der Bundesliga-Geschichte vom Platz gestellt wurde. 1965 zwang ihn dann eine schwere Knieverletzung zum Karriereende und das verlief still. Kein tränenreicher Abschied, keine Ehrenrunde, er hörte einfach auf, wie jemand, der still zur Tür rausgeht, ohne sich nochmal umzudrehen. Und dann dort wieder verschwindet, wo er herkam und sich am wohlsten fühlte. Im Hintergrund. In Essen, zurückgezogen in einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus, wo er mit seinem Bruder einen Gebrauchtwagenhandel betrieb und als Berater für eine Industriefirma arbeitete. Das war aber alles nicht besonders erfolgreich und auch der Ruhm von 1954 verblasste immer mehr. Schließlich war mittlerweile eine neue Fußballergeneration nachgewachsen. Der Sport hatte neue Helden hervorgebracht. Die hießen jetzt Seeler, Beckenbauer, Müller. Und die 1954er traten dadurch mehr und mehr in den Hintergrund. Aber das war ja etwas, wo sich Rahn, wie gehört, auch deutlich wohler fühlte. Er war immer dann am stärksten gewesen, wenn niemand was von ihm erwartete. Wenn er nicht im Fokus stand, wenn er einfach er selbst sein durfte. Einfach nur der Helmut. Der hatte nie nach Rom gestrebt. Der wollte nie ein Vorbild sein und schon gar kein Held. Oder Symbol für Aufbruch oder Hoffnung. Aber genau das wurde Helmut Rahn in Deutschland und war Helmut Rahn in Deutschland. Und damit hatte er bis zu seinem Tod am 14. August 2003 erheblich zu kämpfen. Aber er bleibt in unserer aller Gedanken als eine der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der sich den Spitznamen der Boss übrigens selbst verpasst hatte, ist eine unserer 100 Fußballlegenden. Wenn ihr auch einen Fußballstar habt, den ihr in diesen Kreis einsortieren wollt und über den ihr vielleicht gerne eine Folge hören wollt, dann schreibt mir gerne. Bei Instagram geht das zum Beispiel per Direktnachricht unter unserem Account 100 Fußballlegenden oder ihr schreibt direkt an die info@meinsportpodcast.de. Dort hat uns auch der Papa von Juri geschrieben und sich Helmut Rahn für seinen Sohn gewünscht. Juri, diese Folge hier ist extra für dich produziert worden. Danke für dein Interesse an unserem Podcast und bleib uns gerne gewogen und ihr anderen natürlich auch.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.